D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt immer schon so ein paar Ziele, die ich mir setze. Also ich esse kein Fleisch und das halte ich dann auch durch. Also wenn ich mir ein Ziel setze, fair zu konsumieren, dann halte ich das sehr, sehr lange durch. Aber bei Kleidung zum Beispiel, da kaufe ich auch ab und zu fair. Aber es gibt eben einfach mehr Läden, wo es das nicht fair gibt. Und wenn ich dann an denen vorbeikomme, dann ist es manchmal, dass ich dann das auch kaufe.
Ein Konflikt, den wahrscheinlich einige kennen. Matthias Burchardt ist Philosoph an der Uni hier in Köln. Schön, dass Sie da sind. Herr Burchardt, dieses schlechte Gewissen, was jetzt auch da durchkommt, ist das so ein Wesensbestandteil, wenn wir in dieser Thematik unterwegs sind?
Ich denke schon. Die meisten Menschen sind ja im Grunde daran interessiert, das Gute zu tun. Nur fällt es halt schwer, das Gute vom Falschen zu unterscheiden. Das ist im normalen Leben schon so. Und gerade bei Konsumentscheidungen verfügt man ja gar nicht über die notwendigen Informationen, um überhaupt abwägen zu können, was sich anbietet oder was man besser unterlässt. Armin Himmelreit hat das ja gerade beschrieben, wie schwer das ist, das rauszukriegen.
Ja.
Und insofern steht man immer vor der Frage, naja, bin ich jetzt schuld an der Umweltverschmutzung, an Kinderarbeit, ne? Bei jedem Produkt, also wenn die Dinge schreien könnten, mit denen wir uns umgeben, sage ich immer wieder gerne, können wir unser eigenes Wort nicht verstehen, weil die Schuld, die darin aufgespeichert ist, uns eigentlich zum Verstummen bringen müsste.
Was mich so moralisch tatsächlich dabei immer so ein bisschen umtreibt, ist, dass ich das Gefühl habe, so ein schlechtes Gewissen ist für mich eigentlich kein guter Ratgeber, weil ich so subjektiv das Gefühl habe, dann kann ich ja gar nicht mehr handeln. Also ich zergehe so in diesem, ich löse mich so in dieser Schuld auf.
Ja, und das Schlimme ist ja, dass das schlechte Gewissen auch unglaublich in die Fläche gestreut wird. Das ist wie bei so einem Giftskandal, wenn irgendwelche Dioxine entsorgt werden müssen, gibt man die ins Hühnerfutter und wir futtern das alle und jeder hat dann sozusagen ein bisschen davon konsumiert und es löst sich im Grunde auf. Aber der Verursacher ist gar nicht greifbar. Mal ganz im Ernst, wir beide sind nicht dafür verantwortlich, dass es diese Produktionsverhältnisse gibt. Wir werden im Grunde zu Mitläufern und Mittätern dadurch, dass wir diese Dinge konsumieren, aber wir sind nicht die Produzenten. Wir haben das schlechte Gewissen, während die anderen sozusagen den Profit haben und das schlechte Gewissen über uns ergießen. Insofern zeigt sich hier eine große Disbalance und hinzu kommt ja, dass wir zwar einiges wissen von dem, was an Unrecht passiert, aber unsere Handlungsmöglichkeiten sind ja total limitiert. Was kann ich machen? In bestimmten Punkten habe ich eine Alternative, in anderen habe ich keine. Und wenn ich jetzt sagen kann, okay, ich kaufe jetzt nur teure Sachen, die dieser Hersteller aus Süddeutschland privat hergestellt hat mit dem Affen in der Werbung, ja, dann kann ich mir das leisten, Sie wahrscheinlich auch, aber viele Menschen können es gar nicht, weil sie von ihrem Einkommen kaum leben können. Und insofern sind wir da im Grunde in der Zwangssituation und je mehr das schlechte Gewissen dann über uns wuchert, umso weniger handlungsfähig sind wir. Deshalb würde ich auch sagen, darf man manchmal auch ein paar Dinge unbefangen tun, nicht aus Gründen der Naivität, sondern um überhaupt moralfähig zu bleiben. Denn erst kommt das Fressen und dann die Moral. Ja, da ist was dran, was Brecht sagt. Ich kann nicht von jemandem, der am Abgrund steht, verlangen, dass er noch großartige moralische Abwägung trifft.
Das heißt aber tatsächlich, es ist eine subjektive Moral, je nach Situation. Also bei uns beiden wäre es schon eher in der Verpflichtung zu sagen, ja, wir sind in der Situation, wir können uns informieren, ergo wächst da auch die Verpflichtung draus.
Ja, insofern, als dass ich sagen kann, mit meinen Einflussmöglichkeiten und Erkenntnismöglichkeiten steigt auch das Verantwortungsmoment. Also jemand, der keine Spielräume hat, etwas anders zu tun und auch nicht in der Lage ist, etwas zu erkennen, dem kann ich nicht so einen großen Vorwurf machen, wie jemand, der das abstellen könnte mit den Möglichkeiten, die ihm gegeben sind. Deshalb glaube ich, muss man da differenzieren, wem man da welche Ansprüche macht. Ich würde es aber trotzdem nicht individualisieren und sagen, naja, jeder muss irgendwie selbst die Lösung finden, sondern im Grunde ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe, diese Verhältnisse in irgendeiner Weise zum Thema zu machen und aus der Welt zu schaffen.
Aber das heißt beim Linus jetzt gerade, um das nochmal eben aufzugreifen, mal Druck rauszunehmen und zu sagen, ja, wenn ich mal eine Klamotte kaufe, die nicht 100% fair ist, ist das auch notwendig, um an anderer Stelle wieder die Energie zu haben, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen?
So könnte man es rechtfertigen. Es ist natürlich
die Frage, das ist eine schöne Zusammenfassung.
Ja, psychologisch. Es ist eine Entlastungsstrategie, aber ich kann natürlich nicht sowas wie einen Wochentagsmoralismus aufrechterhalten. Also, dass ich sage, ich sündige mich jetzt biblisch gesprochen zu guten Tat hin oder ich vergehe mich ethisch, um dann auch wieder so eine Balance, als wäre das so eine ökonomische Entscheidung, wo am Ende auf der Waagschale der guten Tat mehr drin sein muss. Also auf der anderen. Also das ist ein ganz schwieriges Gebiet.
Ich habe nochmal ein zweites Beispiel, das ist die Karin und da geht es so ein bisschen um Stichwort Mobilität.
Ja, also da habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, weil ich das Auto nutze überwiegend und nicht aufs Fahrrad greife, weil ich meistens zu faul bin. Mit dem Auto fahre ich 7 Minuten und mit dem Fahrrad wäre viel besser für die Umwelt und auch für die Gesundheit. Und das packt mich dann schon mal was schlechte Gewissen.
Da würde jetzt der Philosoph sagen, eigentlich kein großes Problem bei Fahrrad und Auto oder wie würden Sie es einsortieren?
Ich sehe das Dilemma ganz genauso, wie Karin hieß sie, wie sie das beschrieben hat. Aus dem kommt man auch nicht raus. Es gibt manchmal vielleicht auch gute Gründe, das Auto zu nehmen, weil man dann mehr Zeit hat, an anderer Stelle Gutes zu tun, wenn wir das so hochschaukeln wollen. Das Schlimme ist ja, dass wir immer in Abwägungssituationen gebracht werden, die beide irgendwie undankbar sind, aber vielleicht gar nicht darüber befinden, dass das Kraftfeld, das uns dieses Dilemma aufnötigt, uns in gewisser Weise übermächtigt. Was ich sagen will ist, warum gibt es nicht eine Infrastruktur, die mir eine schnelle Mobilität ermöglicht und gleichzeitig aber auch ökologisch korrekt ist? Darüber könnte man ja auch mal nachdenken. Also öffentliche Verkehrsmittel oder andere Möglichkeiten.
Was ist mit dieser, also da spüre ich immer so eine schwierige moralische Situation. Also hier zu Hause, ja, wir fahren gerne Fahrrad und wir laufen auch, wenn das alles geht oder nutzen Bahn und so. So, und dann steige ich aber in den Flieger, der mich möglicherweise so ans halbe Ende, andere Ende der Welt bringt, was ja vom CO2-Abdruck nicht gegeneinander aufzuwiegen ist. Also das, so viel Fahrrad kann ich gar nicht fahren, dass der eine Flug wieder rausgeholt ist.
Na, es sei denn, ich kaufe mir ein Aluminiumfahrrad mit einem ganz leichten Rahmen, das dann auch wieder so hergestellt wird, dass ich die Ökosau dann in meinem Rahmengestell habe. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Manchmal können ja auch solche Reisen bildend sein und einem Horizont eröffnen für ethische Entscheidungen in ganz anderer Hinsicht. Also wenn ich jetzt mich irgendwie in mein Ressort lege und da während die politischen Verhältnisse um mich herum toben und die Armut mich mit meinem Cocktail beglücke, dann ist das vielleicht problematisch. Aber wenn ich Land und Leute kennenlerne, dann ist auch vielleicht dieser Fußabdruck in gewisser Weise gerechtfertigt darüber, dass ich mich bilde und Gerechtigkeit in die Welt trage und einen anderen Blick auf mein eigenes Land wieder mitbringe, das mich politisch handlungsfähig macht. Also ich finde es gar nicht so einfach und möchte gar nichts per se verteufeln.
Das heißt, der Maßstab ist immer so ein bisschen die Abwägung auf der einen Seite und die Frage danach, was kann jeder für sich auch tun, was kann ich von jedem Einzelnen sozusagen verlangen aufgrund von Bedingungen, in denen jeder eben individuell dann lebt.
Genau. Und Abwägung heißt dann Güterabwägung. Was ist eigentlich das höhere Gut? Nicht eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Also wie wir gerade gesagt haben, die beiden Waagschalen, wo ich einzahlen darf, so die auf der einen Seite die Untaten und auf der anderen die Guten, sondern die Frage, was ist eigentlich viel wert? Und manchmal ist diese ökologische Rationalität möglicherweise auch nicht unbedingt mit den Menschenrechten und den Bildungsbedürfnissen und den moralischen Bedürfnissen der Menschen einherzubringen. Denn dann könnten wir bei einer Ökodiktatur landen, wo alles verboten und alles reguliert ist. Und ob das ein lebenswertes Leben ist, das weiß ich auch nicht.
Herr Burchardt, ist es dann eine gute Idee, herzugehen und zu sagen, ich entlaste mich auch ein bisschen, indem ich sage, ich engagiere mich dafür, allgemeine Regeln festzulegen. Dann habe ich einen Maßstab und dann bin ich aus dieser Sorge auch ein bisschen raus. Also ich entlaste mich von der Verantwortung.
Ich denke schon. Die Frage auf den Konsumenten abzuwälzen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn Armin Himmelrath gerade berichtet, dass ich eine bewusste Konsumentscheidung treffen kann und dadurch auch mit einem reinen Gewissen konsumieren, ist das nicht falsch. Aber es greift ein bisschen zu kurz.
Denn inwiefern?
Es bleibt immer noch innerhalb der Logik des Marktes. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen.
Bitte,
warum haben wir denn eigentlich diese ökologischen Sauereien und die Ausbeutung rund um den Globus? Wir haben die deshalb, weil es einen entfesselten Markt gibt, für den Menschenrechte, ökologische Standards eigentlich Standortnachteile sind, sodass man dahin geht, wo das alles nicht gilt und damit auch einen Druck auf die anderen Systeme erzeugt. Und anstatt dass man jetzt sagt, wir legen diesem Markt in irgendeiner Weise Fesseln an und versuchen den jetzt mit Menschenrechten und ökologischen Kriterien in irgendeiner Weise zu steuern, macht man jetzt wieder ein Marktargument zur Lösung, indem man sagt, triff doch einfach nur Konsumentscheidung, denn du bist Verbraucher und hast Marktmacht.
Heißt das, wir sind im falschen System eigentlich unterwegs?
Genau. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist eigentlich eine Amputation des politischen Menschen, wenn er sich zum Homo economicus macht, der sagt, also ich treffe jetzt Kosten-Nutzen-Abwägung und sehe jetzt auch einen Nutzen in einem guten Gewissen. Sondern man müsste sagen, was könnten wir denn eigentlich als Gemeinwesen schaffen, um die Produktionsverhältnisse auf der ganzen Welt so zu regulieren, dass wir mit gutem Gewissen alles konsumieren können.
Aber das heißt ja sozusagen, wenn wir so über soziale Verpflichtungen reden oder so, dann sind das immer so Selbstverpflichtungserklärungen, nicht immer, aber jetzt ein bisschen überspitzt gesprochen, so Selbstverpflichtungserklärungen von irgendwelchen Unternehmen, die sagen, hier haben wir ein Commitment. Das heißt ja noch lange nicht, dass die sich wirklich auch dran halten. Das heißt eigentlich, wir müssen diese Dinge zu verbindlichen Regeln machen oder was ist die Konsequenz?
Absolut, wir müssen die Verursacher in die Pflicht nehmen, denn wir beide produzieren ja nicht unter ausbeuterischen Verhältnissen und vergiften die Umwelt, sondern das sind Menschen, die damit ganz viel Geld verdienen, während wir sozusagen mit unserem Geld ein bisschen haushalten müssen und dann ist es auch zu komischen Entscheidungen kommen. Man könnte das über Zölle zum Beispiel regulieren oder dadurch, dass die heimische Wirtschaft, die dann eben nach ethischen Kriterien produziert, auch ein bisschen besser dasteht. Mhm. Also mir geht es vor allem darum, das Problem nicht zu individualisieren und auf der Marktebene zu diskutieren, sondern zu einem Gemeinschaftsproblem machen, das wir auf der politischen Ebene dann auch angehen.
Jetzt habe ich die Sorge, dass das, wenn ich so auch im politischen Betrieb gucke, unheimlich mühselig wird. Diese Debatte so hinzukriegen, dass das am Ende rauskommt, dass wir das zum Maßstab des Handelns machen.
Also Mühseligkeit ist erstmal kein Einwand gegen ein Ideal. Auch das Ideal, du sollst nicht töten, ist vielleicht nicht von heute auf morgen zu realisieren, aber deshalb
nicht so mühselig
daran festhalten. Ich weiß es nicht. Also natürlich wird auf der Welt getötet und trotzdem bemühen wir uns ja genau, dieses Ideal politisch durchzusetzen in den Menschenrechten. Und so würde ich sagen, würde es sich vielleicht lohnen, wenn wir auch das wieder durchsetzen, denn diese Deregulation des Marktes sind ja auch durch politische Entscheidungen zustande gekommen, die getroffen wurden von Bundesregierungen in den letzten Jahrzehnten. Weshalb soll das nicht revidiert werden, wenn da ein Volkswille sich äußert? Wir sind ja souverän, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, laut Grundgesetz. Warum soll das nicht auch gehen? Also ich bin da optimistisch und der Gedanke ist ja auch der, wenn wir das einmal ins Werk gesetzt haben, wie entlastet sind wir dann eigentlich in all den anderen Bereichen?
Wir gewinnen was dadurch sozusagen.
Ja.
Was ich mich frage ist, also wenn ich mir jetzt mal so die vergangenen Jahre angucke, dann denke ich ja immer so, ja, politisch, wenn es Parteien gibt, die in ihrer Klientel irgendwie ansetzen und die Grünen einen Veggie Day fordern, dann fahren die auf einmal vor die Wand, wo ich denke, das muss doch eigentlich funktionieren. Gleichzeitig kriegt die CDU irgendwie den Atomausstieg doch kommuniziert und hin und die SPD hat damals eine Agenda 2010 gemacht, die eigentlich auch nicht ins linke Lager passt. Also wieso funktioniert das dann so doch?
Ah, das ist eine weitgreifende Frage. Also oft funktioniert es einfach über Gehirnwäsche. Es gibt Möglichkeiten. Nein, also müssen Sie doch in jedem Bescheid wissen.
Dass nein, die was von gehört.
Also okay. Ja, aber jetzt mal allen Ernstes. Ja. Es gibt ja sozusagen Frame Governance. Das heißt, man stellt bestimmte Themen in einen bestimmten Denkrahmen und schafft es damit, Menschen von Sachen zu überzeugen, in denen sie normalerweise nicht zugestimmt hätten. Das ist ein gängiges Verfahren in Unternehmen, aber auch im Bildungssystem, Change Management und so weiter. Und auch in der politischen Argumentation. Frau Merkel hat ein ganzes Team an ihrer Seite, die mit solchen Psychostrategien das Regieren erleichtern soll. Und insofern geht es gar nicht darum, dass die Politik es irgendwie hinkriegt, sozusagen von oben nach unten die Menschen auf irgendetwas zu verpflichten. Das wäre im Grunde wieder Totalitarismus durch die schleichende Hintertür. Sondern die Idee ist ja eigentlich, dass der politische Wille des Volkes, wir leben in einer Demokratie, sich in einer Weise artikuliert, dass die Politik dem auch Rechnung trägt. Denn Politik passiert in der Demokratie von unten.
Das heißt aber jetzt individuell, jeder für sich soll auch ein Stück Verantwortung übernehmen, um einzufordern, dass sowas wie Menschenrechte verbindliche Regeln sind. Und zwar nicht nur hier, sondern auch ein Stück größer über den eigenen Tellerrand hinaus. Das ist so die Konsequenz daraus.
Absolut, aber nicht nur für sich, sondern in einer Gemeinschaft mit anderen. Das kann in einer Partei passieren, in einer Bürgerinitiative, in einer Graswurzelbewegung. Denn Politik ist ja nicht die Herrschaft von oben nach unten, sondern das ist das einvernehmliche Engagiertsein der vielen von unten. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen genauso leben wollen, nur dass genau diese Mehrheit momentan nicht so gehört wird, wie es ihr vielleicht zustünde.
So, das ist mein Appell und den könnt ihr nutzen. Der Philosoph Matthias Burchert, vielen Dank, dass Sie da waren.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.